Ein herzliches Hallo, hier ist Olli D. und der Podcast Talking Basketball und natürlich wieder mit Stefan Koch. Hallo Stefan, wie geht's dir bei dieser Hitze?
Mir geht's gut, Olli, und ich mag es eigentlich gerne warm. Ich bin ein Frühlings- und Sommermensch, also ich brauche Herbst und Winter nur sehr bedingt. Von daher, mir geht's im Sommer immer besser.
Ich mag die Hitze nicht so, deswegen rede ich ja mit dir, weil du so cool bist.
Oh. Startet ja herausragend.
Ja, und wir haben auch heute eine coole Socke als Gast. Da freue ich mich unheimlich drauf, dass er sich Zeit genommen hat. Der gute Mann hat sogar eine Starting Five immer zu Hause, ne?
Ja, und er hat eine Starting Five zu Hause und er ist der jüngste Gast, den wir je hatten hier im Podcast. Ja. Er hat erst 13 Mal Geburtstag gefeiert. Also er ist wirklich der jüngste Podcast-Gast, den wir je hatten.
Ja, aber er wirkt schon erwachsen, ne?
Er wird sehr erwachsen und das, was er alles schon an Erfolgen zu feiern hatte, das ist eigentlich Wahnsinn, dass man das mit nur 13 Geburtstagen schafft. Also das ist, der Mann hat Titel gewonnen, der Mann ist ein erfolgreicher Spieler gewesen, ist als Coach ja in der BBL am Legendenstatus oder hat den Legendenstatus. Das ist schon eine Mordskartoffel, wie man bei mir zu Hause sagt.
Der ist sogar eine bessere Kartoffel als du, denn du wurdest ja nur zweimal Trainer des Jahres in der BBL, ne?
Ja, er war das öfter und er hat das auch verdient, das öfter gewesen zu sein als ich.
Seid froh, dass ich nie Trainer geworden bin, sonst werde ich wahrscheinlich, hätte ich das jedes Jahr geholt, ne? Aber ich wollte ja, dass ich auch mal ein bisschen Erfolge feiert. Nein, wir wollen mal wieder seriös werden.
Ja, Olli.
Auch da, wir gucken auch immer in der Recherche, vor allem auf Wikipedia. Ich habe nicht festgestellt, dass der gute Mann einen zweiten Vornamen hat. Hast du was gefunden?
Nein, wir fragen ihn mal. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Habe ich.
Ja, dann muss Wikipedia verbessert werden. Wie lautet dein zweiter Vorname?
Michael,
cool.
Nicht mit J.
Nein, also... Und dann, lieber Gast, jetzt sag uns doch mal deinen vollen Namen. Wen haben wir heute hier?
Jetzt sag's nicht. Jetzt darfst du dich vorstellen.
Ich bin John Patrick.
John Michael Patrick.
Ja, das stimmt.
John, wie geht's dir?
Gut, es freut mich.
Bist du entspannt?
Es ist Off-Season-Modus. Ich bin sehr froh, dass ich hier bin mit euch. Und Saison ist vorbei. Ich habe 2 Monate Freizeit jetzt. Ich bin relaxed. Ich habe mein Heavy Metal T-Shirt an.
Das du dir von einem deiner Söhne geliehen hast.
Alles relaxed, ja.
Das ist wunderbar. Wie oft warst du denn in den letzten Wochen schon Sushi essen?
Nicht in Deutschland. Ich warte, bin geduldig. Ich warte auf das echte Sushi in Japan.
Ist das besser? Ja, ist das wirklich besser als hier?
Ja, es ist anders. Es ist anders. Das Reis ist anders und es ist vielleicht in meinem Kopf, aber es ist schon lecker in Japan.
War ich noch nie. Warst du schon mal in Japan, Stefan, Sushi essen?
Nein, ich esse sehr gerne Fisch, aber ich bin auch kein großer Sushi-Fan, muss ich sagen. Und ich war aber auch noch nicht in Japan. Nee, ich war noch nicht in Japan. Ich war schon mal in Taiwan, aber da ist die Küche ein bisschen anders als in Japan. Und aber bevor wir jetzt hier wieder über das Essen reden, Olli, hast du schon gesagt, John, du hast eine komplette 5 zu Hause. Ja? Und alle deine Kinder sind JPs. Das heißt, alle Vornamen fangen wie bei dir mit J an. Deine Frau heißt Alexandra. Hättest du ihr nicht den Vortritt lassen können und ihr hättet mal 5 APs? Also warum musstest du dich da unbedingt durchsetzen? Ist das Zufall, dass die Kinder alle den gleichen Anfangsbuchstaben haben? Doch sicherlich nicht.
Es war am Anfang Zufall. Also wir haben gedacht, unser erstes Kind wird Aaron oder Anton. Aaron mit E oder Anton mit A. Und dann, als sie gekommen ist, haben wir Jesse gesagt. Okay. Unser zweites Kind, Julian, ist ein Familienname von mir, von meiner Mutter. Das ist die Maiden Name von meiner Mutter, aber es ist auch ein Herren Name für Jungs, und so, wir haben Julian. Und dann der dritte war ein Freund von mir von der deutschen Schule in Tokio, der heißt Johannes. Und dann nachher, wir haben 3 JPs und dann haben wir gesagt, ja, dann wir können das nicht ändern.
Cool. Bleibst du bei der Starting Five oder kommt da noch was dazu?
Ich bin der 6. Mann, ja, oder 7. Unser Hund ist 6. Mann. Und ja, wir bleiben bei 5. Das ist schon fix.
Wie heißt denn der Hund?
Albert, der hat A.
Ah. Was wir so rauskriegen hier. Und da geht auch nach Japan, auch mit J. Und, ne? Spannend. Worauf freust du dich am meisten, wenn du wieder in Japan bist?
Ja, es ist meine alte Heimat, Olli. Ich war da 13,5 Jahre. Bin da als 23-Jähriger gegangen und habe keine Worte Japanisch gesprochen. Und dann habe ich für 2 Jahre 8 Stunden pro Tag in einem Intensivkurs bei Kinki University, jetzt heißt es Kindai, studiert. Und dann war ich 11 Jahre da als für Nike und habe für eine Bank gearbeitet und habe natürlich auch gespielt als Profispieler. Aber das ist meine zweite Heimat. Ich liebe es da und in Corona-Zeit dürfte ich nichts besuchen. Und aber ich gehe in 2 Wochen zum Besuch erstmal und dann fange ich an im September mit meiner Arbeit.
Wie schwierig ist die Sprache Japanisch? Ist die schwieriger als Deutsch oder als einfacher zu lernen?
Für mich es war einfacher, weil ich da war und niemand Englisch gesprochen hat. Hier kann jeder ein bisschen Englisch oder mehr oder weniger. Ist jeder fluent hier. Das macht es schwieriger, Deutsch zu lernen. Aber in Japan ist es ganz anders. Und ich war in einem Dormitory, also mein, Wohnplatz hat 19 andere Spieler, alle Chinesisch oder Japanisch und keiner hat ein Wort Englisch gesprochen. Das war am Ende sehr interessant, aber sehr intensiv.
Ja. Und wenn jetzt Olli sagt, worauf du dich freust in Japan, was wirst du denn von Deutschland vermissen?
Was würde ich vermissen? Viel. Also die Familie würde ich vermissen. Ich habe schon 6 Jahre getrennt von meiner Familie gewohnt oder gearbeitet. Die waren hier in Deutschland und ich war in Japan oder die waren in Göttingen und ich war in Würzburg oder Ludwigsburg. Und, also ich bin gewohnt, aber das würde mich fehlen. Aber die würden besuchen. Es gibt viel. Also die Freunde hier. Ludwigsburg ist eine sehr schöne Stadt. Freizeitmöglichkeiten sind ja viel hier. Und ich würde in eine Großstadt, Tokio mit 70 Millionen Leute oder 65 Millionen Leute in ganzen Tokio. Und ja, es ist anders.
Es ist größer als Ludwigsburg, Tokio, ne?
Bisschen größer.
Bisschen größer.
Ein klein wenig größer. Was wir auch mal auflösen müssen, ist, ich habe ja am Anfang gesagt, du hast erst 13 Mal Geburtstag gefeiert. Das liegt natürlich daran, das haben sich Intelligente denken können, dass du am 29. Februar Geburtstag hast. War das für dich als Kind irgendwie schwierig oder gab es grundsätzlich dann Geburtstagsfeier am 28. oder am 1. März oder hat das
beides? Beides, ja. Ich habe das genutzt. Beides. Also 28. und 1. und Mitternacht darf ich also die Geburtstagmoment feiern. Aber das war besonders. Es ist immer schön zu sagen, dass ich 13 Jahre alt bin oder 13 Geburtstag hatten. Ja, es war cool.
Seit wann spielt Basketball für dich eine Rolle? Wie alt warst du da? Wie waren deine ersten Begegnungen mit diesem orangen Ball?
Ja, ich bin groß geworden in viele Uni-Städten in den USA. Und als ich in Clemson, mein Vater war Professor bei Clemson für ein Jahr und auch hat da etwas gemacht. Und ich bin zu den Clemson Tigers Basketballspiele gegangen, in Little John Coliseum da. Und es war immer ausverkauft. Ich war fünf Jahre alt. Und dann jemand in unserer Nachbarschaft hat einen Hoop. Und ich habe jeden Tag da geworfen. Und eigentlich war ich American Football Spieler und Baseball Spieler, aber ja, zwischenzeitlich war Basketball meine erste Liebe.
Und was war so dein erster Star? Hattest du Poster in deinem Zimmer? Hattest du NBA-Stars überall hängen? Oder
yeah. Larry Bird und Magic Johnson.
Natürlich. Die
Converse Posters. Ja, yeah. Converse All-Star Posters. Genau.
Und du sagst, dein Vater war Professor. Was hat er unterrichtet?
Also mein Vater hat jedes Jahr bei einer anderen Uni ist rumgegangen. Der hat für die Regierung gearbeitet. Ich weiß jetzt nicht genau, was er gemacht hat. Aber der hat bei Duke University, als ich geboren war, hat er seinen Postdoc gekriegt. Und dann bei Johns Hopkins hat er ein Jahr einen Postdoc auch gekriegt. Und bei Clemson hat er einen Postdoc gekriegt. Und dann hat er für die Regierung gearbeitet in Washington, D.C. Aber wir haben sind wir jedes Jahr umgezogen. Und wir haben in Tennessee gewohnt. Wir haben in immer ein Jahr und dann der nächste Post.
Wow. Und das ist ja, sag ich mir jetzt mal, für ein Kind nicht einfach. Du selbst hast ja jetzt eine große Familie. Hattest du Geschwister?
Ja, wir hatten auch ein großes. Ich habe zwei Geschwister,
ja.
Also zwei Schwestern. Und ja, wir sind noch in Kontakt. Aber das war schön für meine Schwestern auch, weil mit Sport in den USA, das ist immer getrennt von Schule als Kind. Wir haben Baseball, Soccer, Track and Field, American Football, Basketball und dann Summer Camps. Das war in jeder Stadt, wo wir waren. Immer Sport, ohne Eltern, irgendeine Coach und Teenagers hat da gearbeitet und es war sehr schön. Ich habe damals keinen Nachteil oder keine Langeweile gehabt, weil es gab immer Sportprogramm.
Jetzt hast du erzählt, dann ging es nach Washington, D.C. Das ist nicht weit zu dem Mather High, eine der, oder vielleicht zu dieser Zeit, die renommierteste Adresse im amerikanischen Highschool-Basketball. Und da hast du gespielt unter einem Coach, der wahrscheinlich legendärste Highschool-Coach aller Zeiten ist. Erzähl mal aus dieser Zeit.
Ja, als ich 10 Jahre alt war, haben wir kleine Zettel für ein Basketballcamp bekommen bei unserer Youth League Spiele. Und ich bin im Sommer für eine Woche zu diesem MABS, Metropolitan Area Basketball Camp, gegangen. Für eine Woche, also es gab 10 Wochen von Camps, aber ich bin für eine Woche bei St. John's High School mit 450 anderen Kindern für eine Woche in ein Day Camp. Und da war Morgan Wooten und Joe Gallagher Coaches. Und Morgan Wooten ist, wie du gesagt hast, der winningste Highschool-Coach aller Zeit von DeMatha. Und da habe ich entschieden, ich will als 10-Jähriger, ich will für diese Typ spielen. Und ich bin ja, Rasenmähen und Schneearbeit, was ich könnte, dass ich jede Woche im Sommer dass ich bezahlen könnte für diese Camp. Und als 11-Jähriger, 12-Jähriger, 13-Jähriger bin ich gegangen für 6 oder 7 Wochen von der Sommer habe ich da mein Geld gegeben und dann als 14-Jähriger bin ich zu DeMathe gegangen. Ich habe nichts wirklich gespielt da. Ich habe mehr auf der Bank gesessen, aber ich war so froh, dass ich in der Mannschaft war. Es gab 100 Jungs für jeden Jahrgang bei DeMathe. Es ist All-Boys-School mit ungefähr 100 Studenten in jedem Jahrgang. Und 80 sind zu Tryouts gekommen für die Freshman-Mannschaft. Nur für erstjährige Spieler. 80 Typen sind gekommen und nach dem ersten Tag war 40 weg. Und am zweiten Tag war das 20. Und ich war so froh, dass ich in der Final 15 war. Das war mir egal, dass ich der Schlechteste in der Mannschaft war. Aber es war super. 5 von meinen Kollegen bei DeMathe oder 6 haben in die NBA gespielt. Also 5 von meinen Highschool-Teams sind in die NBA gespielt. Wir haben eine Meisterschaft mein zweites Jahr gewonnen, also amerikanische Meisterschaft. Und ich glaube, wir haben in 4 Jahren ungefähr 9 Spiele verloren. In 4 Jahren Highschool.
Wer war mit drin in deiner Mannschaft? Wer aus deinem Team ist in die NBA gegangen?
Oh, viele. Danny Ferry, Benny Bolden, Carlton Valentine, Steve Hood, Gerard Mustaf. Es gibt ja viele. Viele sind in die NFL auch gegangen. Viele von meinen Basketball-Teammates haben auch Football gespielt, haben die NFL gespielt. Und interessanterweise sind von diesen Leuten, die gecuttet waren bei DeMathe, sind auch Leute in die NBA gegangen. Also die es nicht geschafft hat, die Highschool-Mannschaft zu schaffen bei DeMathe, sind zu anderen Mannschaften gegangen und haben trotzdem NBA oder NFL geschafft. Also es war ein Fabrik für Athleten und wir hatten Leute von Italien, ehemalige Jugoslawien, überall in den USA. Die ganzen Familien sind nach Washington D.C. umgezogen, dass die Kinder eine Chance da zu spielen haben.
Du warst aber auch nah dran, ne? Hattest mal ein Probetraining, hat man gelesen, ne?
In der NBA, ja. Ich war beim Free Agent Camp Golden State Warriors in 91, 92 mit Donnie Nelson und Pop. Popovich war der Player Personnel Director. Don Nelson war der Head Coach. War eine sehr spannende Zeit.
Warum hast du es denn dann nicht geschafft?
Ich war nicht gut genug.
Ach, okay.
Ja, es war relativ klar. Ich hab da viel Spaß gehabt. Und mein Konkurrenz da war Latrell Sprewell, Tim Hardaway, Chris Mullen, ein Freund von mir damals. Wir haben zusammen trainiert. Mitch Richmond. Es gibt, 3 von diesen Leuten sind vielleicht in der Top 100 aller Zeiten in der NBA. Aber es war eine sehr coole Erfahrung und dass ich diese Chance hatte und auch mit Pop zu arbeiten und Don und Danny war richtig cool für mich.
Ja. Run TMC, nur dass du was lernst. Oli, du bist ja ein Musikfreund. Run TMC steht für Run und T steht für Tim, also Tim Hardaway. M steht für Mitch Richmond und C steht für Chris Mullen. Genau. Sehr, sehr, sehr schneller, attraktiver Basketball damals. Aber John, gehen wir nochmal zurück zu The Master. Was war das Besondere an Morgan Wooten und wie viel von ihm steckt in deinem Coaching oder was davon steckt in deinem Coaching?
Ja, das ist eine gute Frage. Coach Wooten ist vor ein paar Jahren gestorben.
Ja, vor 2 Jahren, glaube ich.
Ja, Coach Wooten war ein besonderer Mensch, der hat selbst, ich weiß nicht, ob er Basketball gespielt hat oder nicht, aber der hat fast nie seine Stimme hoch gemacht. der war sehr sarkastisch, sehr, sehr lustig, aber sehr direkt. Sehr direkt. Und zum Beispiel auch, wenn unsere Superstars wie, wie Carlton Valentine, der Vater von Denzel Valentine, war in meiner Mannschaft, oder Danny Ferry, der damals der beste Highschool-Player, der und Ben Wilson waren die zwei besten Spieler in seinem Jahrgang. Wenn die keinen guten Tag hatte oder komisch, einen komischen Tag hatten, könnte Coach Wooten die raussetzen und sagen, hey, yeah, you're not feeling well today, just put a towel on your head, mach ein Tuch auf deinen Kopf und niemand wird dich sehen und sitzt da in die Ecke und alles wird gut. Das ist alles sarkastisch, aber ja, ich glaube, auf einmal war er ein sehr guter Teacher. Man hat manchmal nicht aktuell in Realzeit, was er meinte, verstanden, aber nachher könnte man fast immer sein Message verstehen und dass er wenig mit Emotionen gearbeitet hat und viel mit Life Lessons war auch wichtig für mich. Als Bankspieler habe ich immer gemerkt, dass er großer Wert auf seinen Bankspieler und Spielkultur und wie der 16. Mann oder 15. Mann gearbeitet im Training, genauso wie viel Energie er gekriegt hat von seinem Superstar oder Starting Point Guard.
Okay, und das ist so etwas, kann ich mir vorstellen, dass du übernommen hast, denn ich sage mal, deine Bankspieler geben mir auch immer einen ganz wichtigen Input. Ist das so ein bisschen von da übernommen oder hat das andere Gründe?
Ich habe mich als 16. Mann in einer 16-Mann-Mannschaft, ich habe meine Rolle akzeptiert, aber ich habe auch gedacht, dass ich ein wichtiger Teil des Mannschafts war. Und das war sozusagen für mich wichtig. Warm-ups war wichtig für mich als Spieler. Ich habe nach meinem dritten Jahr bei DeMatha habe ich gewechselt zu Sidwell Friends. Und da war ich plötzlich ein wichtiger Spieler oder Superstar. Und wir haben schon DeMatha geschlagen. Und das war sehr komisch. Aber ich habe mich sehr wohl gefühlt als 16. Mann, weil Mike Bray, mein Head Coach in JV und jetzt der Head Coach bei Notre Dame und die Assistenz haben viel Wert auf, wie das Scouting-Team gearbeitet hat und wer erst in den Sprints war und solche Dinge. Also nichts, was die Fans gesehen haben, sondern was für die Coaches wichtig war. Und das war die Gesamtenergie des, der Mannschaft und nicht, wer der Topscorer war oder solche Dinge.
Was hat denn dein Daddy gesagt, als du ihm dann gesagt hast, pass mal auf, Dad, du machst da tolle Sachen in der Politik, in der Regierung, ich möchte mit Basketball Geld verdienen.
Der war froh. Der war froh. Der war Doktor und was auch Akademiker und was auch immer. Aber er hat immer gesagt, dass er lieber ein Postman, also nicht für einen Deskjob, dass er lieber mit Leuten arbeiten wollte. Und er sah Sport, er war auch, als ich klein war, mein Baseball- und Football-Coach und Soccer-Coach, niemals Basketball-Coach, aber er hat immer gesagt, Sport ist cool, weil du mit Leuten arbeitest. Er war froh, dass ich in Sportrichtung gegangen bin.
Okay. Und dann hast du ja den Schritt gemacht und bist von der Ostküste an die Westküste. Stanford, das ist ja nun mal eine Universität, die ein gutes Basketballprogramm hat, die aber auch akademisch einen ganz ausgezeichneten Ruf genießt. War das für dich eine Mixtur aus beiden Faktoren oder warum ist es Stanford geworden?
Ja, erstmal, als ich Stanford besucht habe, das war Ende März in 87 und es war 0 Grad in Washington DC und hat geschneit, war grau und wir sind gelandet, oder ich bin gelandet in San Francisco und es war 22 Grad und sonnig. Ich habe da entschieden, dass es kein schlechter Ort ist.
So einfach geht das heutzutage.
Ja, also ich wollte weg sein. Ich bin auch von Notre Dame und anderen West Coast Schools recruited. Aber das stimmt. Der akademische Teil und auch das paar Freunde von mir bei Stanford war ein paar Leute von Sidwell Friends, wo ich am Ende High School Graduation gemacht hat. Es gab ein paar Leute da und das Basketballprogramm hat einen neuen Coach, der Mike Montgomery, und ich war sein erster Recruit. Also wir waren in der ersten Recruiting Class von diesem neuen Coach und es war ein super Chance für mich in der Pac-12, damals Pac-10, in einer großen Conference für ein neuer, junger Coach und als großer Point Guard, der wollte einen Big Point Guard und ich war relativ groß für einen Point Guard. Es hat alles gepasst und die Schule ist auch nicht schlecht, wie du gesagt hast. Es ist ein Quarter System, das bedeutet, du musst nicht viel im Basketball-Season machen, du kannst im Sommer Großteil deiner Classes machen. Ich glaube, Oscar da Silva hat das auch gemacht da.
Ich kann sagen.
Und das macht die Saison viel einfacher, wenn du im Sommer quasi halb deine akademische Arbeit im Sommer machen kannst.
Hast du so einen richtigen akademischen Abschluss? Hast du irgendwie...
Irgendwie habe ich es gekriegt, ja.
Ja, was war das denn? Was hast du gemacht? Wie nennt man das?
Es ist Bachelor of Arts. Ich habe Recht und amerikanische Geschichte und Civil Rights, Civil Liberties studiert. Ich bin auch nach Polen gegangen und habe bei Jagiellonian Universität in Krakau studiert. Ich habe damals Polnisch auch studiert und es war super, dass ich nicht nur bei Stanford, sondern auch in dem internationalen Programm da lernen konnte.
Spannend.
Absolut, absolut. Und dann der nächste Schritt über den Pazifik hinweg. Das ist ja auch schon wieder mal ein Move, oder? Wie alt warst du, als du nach Japan gegangen bist?
Ja, als ich in Polen war, war ich 22 und dann habe ich einen Anruf von meinem College-Teammate, der in Japan gespielt hat, der Eric Reveno, habe ich einen Anruf gekriegt, erstmal einen Brief und dann, wir haben arrangiert, das war vor Internetzeit, und wir haben arrangiert zu sprechen und dann, als er angerufen hat, war ein japanischer Übersetzer, der Kozuma Sensei war am Telefon. Er hat gesagt, für das nächste Saison wollten die mich als Spieler, aber dass ich Japanisch 8 Stunden pro Tag lernen könnte. Und das war anders als die europäischen Angebote. Die waren alle, also von europäischen Clubs war alles Profi. Und das war in Japan ja, Profi-Vertrag, aber man könnte auch den ganzen Tag lernen und dann abends zum Training gehen. Und das war für mich interessant.
Wow. Und das heißt, du hast Japanisch gelernt, du hast gespielt, du hast für Nike gearbeitet. Ich weiß, du hast mal, machst du das eigentlich immer noch, deutsches Bier nach Japan importiert?
Nicht mehr.
Hast du aber mal gemacht, oder?
Ja, ich habe auch non-alkoholisches Bier. Also damals war ein Bäcker der Brauerei in der Nähe von Göttingen, hatten die ein sehr, sehr schönes, haben die noch alkoholfreies Bier, das pasteurisiert ist. Das bedeutet, normalerweise alkoholfreies Bier, wenn du das nach Japan bringst, wird schlecht. Aber wenn es pasteurisiert ist, also Hochtemperatur, dann wird es nicht schlecht. Und das hat sehr gut verkauft für ungefähr 6 Monate. Und dann alle japanischen Brauereien haben alkoholfreies Bier rausgebracht. Und dann waren wir weg.
Nochmal zurück zu Japan, die ersten Tage. Du hast gesagt, es gab ja noch kein Internet. Wenn du weg bist, bist du weg. Keiner konnte Englisch. Wie schnell hattest du Heimweh? Wolltest du wieder weg oder hast du gesagt, nee, das ist so gut hier, hier bleibe ich auf jeden Fall länger? Und es war ja dann auch länger.
Ich hatte beides. Also das war schockierend. Ich habe mich schlecht gefühlt, also wirklich Heimweh. Aber auch habe ich oft gedacht, ey, das ist ein anderer Planet. Das ist, alles war anders. Ich musste die Buchstaben erstmal lernen. Das ist wie wenn man von, ich weiß es nicht, China nach hier kommt und muss ABC lernen. Also mein erstes Buch in Japan als 23-Jähriger konnte ich kein einziges Wort lesen. Das war alles auf Japanisch. Und ich muss von Ichi Ni San Shi und A I U E O lernen. Aber das hat Spaß gemacht.
Okay. Wie gut ist dein Japanisch?
Ist gut genug. Ja, ich habe auch wie du Announcer-Arbeit gemacht am Ende. Und das, wow. Ich habe meine Frau kennengelernt bei Advanced Japanese Studies Course, also als Announcer. Also ich kann auch da, ich bin nicht so gut wie du, aber ich kann auch announcen und Color Commentary machen.
Nein, ich glaube, dass du mindestens genauso gut bist wie ich. Wenn du das in Englisch machen kannst, dann bist du wahrscheinlich besser als ich. Aber allein, dass du das in Japanisch kannst, ist ja schon herausragend.
Es ist immer interessant in Japan, weil die machen das nicht live. Du sitzt in ein kleines Studio mit 3 anderen Leuten und das ist immer sozusagen, sagt man, Zeit. Es ist nicht live und Zeitversetzt. Ja, es ist, aber das macht viel Spaß. Ja.
Wie ist denn der japanische Basketball im Vergleich zum amerikanischen, zum deutschen Basketball?
Ja, es ist mehr NBA geprägt, wobei von Jahr zu Jahr gibt es mehr europäische Influence, also Einfluss. Der Luka Pavicevic war da bei Toyota, wo ich letztes Mal gecoacht habe. Viele spanische Coaches, viele ehemalige jugoslawische Coaches. Es gibt 2 sehr gute japanische Spieler, die jetzt in die NBA spielen. Rui Hachimura und Yuta Watanabe. Und die sind nicht klein. Die sind über 2 Meter, sehr athletisch, sehr technisch gut. Aber wie gesagt, es ist mehr Offensiv-Basketball im Vergleich zu was die Intensität von Euroleague, Eurocup, BCL, europäischer Basketball, würde ich sagen. Das ist eine andere Form von Basketball, mehr in Richtung südamerikanisch oder NBA-Stil.
Aber wie passt das dann zu dir? Du bist ja eigentlich bekannt für Defense und Intensität. Das sind wahrscheinlich 2 Begriffe, die, wenn man hier jemanden fragt, der den deutschen Basketball verfolgt hat, was bringst du mit John Patrick in Verbindung? Jetzt kommst du in eine offensiv orientierte Liga, in der, ja, sagen wir mal jetzt, diese Dinge, mit denen du hier sehr, sehr erfolgreich warst, vielleicht weniger gefragt sind. Wirst du da trotzdem dann deinen Stil spielen und es damit den anderen noch schwerer machen, weil sie das ja gar nicht kennen?
Ja, es ist interessant, weil die Experten sind Experten, aber die haben nicht gemerkt, dass wir die Top-Scoring Mannschaft in der Liga 4 von den letzten 10 Jahren waren. Also meine Mannschaft, wenn wir Talent haben, haben wir auch in Deutschland hoch gescored. Also mit Walkup und Dwayne Evans und diese Typen, auch mit Jalen Smith und Jordan Hulls at the guard, waren wir eine der Top-Scoring-Mannschaften. Aber als ich in Japan war, waren wir immer der Top-Scoring-Mannschaft der Liga. Und ich glaube, das hat etwas zu tun mit auch mit Talent oder Etat, relativ Etat, weil ich habe bei Toyota eine sehr talentierte Mannschaft gehabt. Mein Ausländer waren Daron Perkins und Charles O'Bannon. Und
damit kann man
wir konnten scoren. Wir konnten scoren. Und damals haben wir die Liga dominiert mit Offensive. Wir haben gepresst. Wir haben Full Court gepresst. Aber wir haben über 100 Punkte pro Spiel gemacht, weil wir, das war unser Vorteil. Und ich würde sagen, jeder Coach wird ihr Stil ändern, wenn es einen Vorteil gibt. Mein Point Guard nächstes Jahr hat ein Millionen-Dollar-Contract. Der ist einer der besten japanischen Spieler, aber der ist 1,60 maximal. Der Yuki Togashi. 1,60. Aber also ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, weil ich gehe in September da. Aber wir würden bestimmt anders spielen, als wir dieses Jahr in Ludwigsburg gespielt haben, weil wir haben ein sehr guter Point Guard, aber nicht der athletischste, Jordan Hulls als Shooting Point Guard. Und also Stefan, du weißt das auch. Du musst deinen Stil ein bisschen zu seinen Spielern passen lassen.
Ja, absolut.
Aber jetzt sind wir schon dieses Jahr, Ludwigsburg, du hast schon erzählt von deiner Zeit als Coach Toyota. Wir müssen noch ein bisschen noch zurückgehen. Wie bist du denn eigentlich nach Deutschland gekommen?
Ja, meine Frau ist Deutsche und ich war. Das Sommer in Japan ist sehr heiß. Ich wollte immer mit meinem Girlfriend hier, die ist jetzt meine Frau, in Göttingen die Zeit verbringen. Und da habe ich in 1996, 97 Leute kennengelernt in Göttingen. Ich habe mitgespielt im Sommer am Ende des Saisons. Ich habe bei der Goethe-Institut einen deutschen Kurs gemacht und dann habe ich verschiedene Leute, Bertolt Bisselig war einer, der George Kempf hatte ich ein bisschen Kontakt und dann habe ich Jobangebote aus Deutschland gekriegt und dann mit 3 kleinen Kindern ist Tokio logistisch sehr schwierig und wir haben entschieden für das Lebensstandard oder Living Standard hier in Deutschland zu wählen und wir sind hier gekommen und ich habe Göttingen in der zweiten Liga gecoacht.
Ja, jetzt bist du ja jemand, der lange an einem Standort bleibt. Du warst sehr lange in Göttingen, gut, hast du das eine Jahr in Japan dazwischen geschoben, als du mit Toyota diese Meisterschaft gewonnen hast, von der du gerade erzählt hast, mit Doran Perkins und Charles O'Bannon und warst jetzt 9 Jahre lang in Ludwigsburg, 2013 bis 2022. Japan werden aber jetzt nicht wieder 8 oder 9 Jahre, oder doch?
Ich glaube nicht. Ich habe ursprünglich gesagt, dass ich eine Pause brauche. Und es war nicht geplant, nach Japan zu gehen und zu coachen. Es war geplant, Leute zu besuchen und das Sommer frei zu haben. Und dann ist es entwickelt, dass ich wusste nicht, ob ich im September bereit wäre, zu coachen hier. Ich brauche ein bisschen Zeit. Und es war zu viel außerhalb des Felds. Auf dem Feld war es okay, aber es gab zu viel für mich. Ich hatte das Gefühl, zu viel außerhalb des Felds mit Agenten und Verträgen und andere Sachen. Und dann habe ich ein Angebot, wo ich, wie gesagt, in September coachen könnte. Aber das ist nur Head Coach. Und das ist in Japan ganz anders als hier als Head Coach. Und ich glaube auch, dass ich ja viel mehr Freizeit haben würde und dass ich, wenn ich refreshed bin, kann ich zurück nach Europa kommen und vielleicht nach Ludwigsburg. Ich weiß es nicht.
Wie nah warst du eigentlich dran, National Coach in Deutschland zu werden?
Ich weiß es nicht. Ich habe ein Angebot gekriegt.
Okay.
Wir haben gesprochen und die Regeln bei der BBL sind, oder ich weiß nicht, welche Regel das ist, aber von der DBB oder BBL, aber es ist nicht erlaubt. Und es ist vielleicht am Ende gut so. Ich glaube nicht, dass es gut wäre, weil ich sehe, wie viel Gordy machen muss. Und er macht einen guten Job, aber ich glaube nicht, dass man wirklich beides machen kann. Besonders wenn man international auch coacht. Das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn ich BBL, BCL und Nationalcoach alles versucht habe.
Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal National Coach zu sein? Für welches Land auch immer? Für Japan, für die USA, für Deutschland?
Ich habe andere Angebote schon bekommen von Europa als Head Coach und auch aus Japan als Head Coach für die Nationalmannschaft. Dann dieses Mal für Deutschland. Es ist schon schwierig. Ich habe ein bisschen mit Henrik darüber gesprochen, wie es ist. Ich glaube, es ist sehr spannend, aber es gibt Vorteile, Nachteile. Aber während des Saisons, wenn du Nationalcoach bist, hast du wenig zu tun. Also du kannst rumgehen, aber die Spieler sind mit ihren Clubteams aktiv. Das wäre vielleicht für mich schwierig, weil ich brauche etwas zu tun. Also dieses Sommer mache ich frei, aber ich glaube, für mich es passt besser, 100% in einer Clubmannschaft zu sein und dann die Sommer frei zu haben, weil für die Nationalcoach haben die fast 3 oder 4 Wochen Vorbereitung, dann spielen die diese entscheidenden Turniere und dann hast du nur die Fieber-Windows, deine Mannschaft vorzubereiten. Das ist schwierig, das ist schwierig. Viele Recruiting, also mit den NBA-Spielern und Euroleague-Spielern, wo man wenig Chance hat, glaube ich, auch für die japanische Nationalmannschaft oder deutsche Nationalmannschaft, schwierig, die beste Mannschaft möglich zu präsentieren. Mhm. Weil alle haben Verträge und jeder einzelne Spieler muss sich quasi für die Nationalmannschaft opfern, wenn die oder für ihren Vertrag opfern, wenn die Nationalmannschaft spielt. Es ist sehr schwierig, aber sehr interessante Arbeit bei der Nationalmannschaft, aber auch sehr kompliziert.
Jetzt gehst du erstmal von Ludwigsburg und von Deutschland weg. Es ist wahrscheinlich nur ein Intermezzo, wenn du weg bist, aber du warst super erfolgreich. Deine Mannschaften haben eigentlich immer overachieved. Du hast immer besser abgeschnitten, als es dein Etat hergegeben hat. Macht dich das stolzer als die Entwicklung von Spielern oder ist die Entwicklung von Spielern für dich wichtiger? Ich sage jetzt mal, wir sind gerade in der Finalserie, Berlin gegen München mit Jalen Smith und Nick Weiler-Babb in Key Roles auf beiden Seiten. 2 Spieler, die durch deine Hände gegangen sind, deren Entwicklung du maßgeblich mitgetragen hast.
Ja, es macht Spaß, diese Individualspiele zu sehen. Johannes Thiemann war auch so. Wir haben ihn von der zweiten Liga gekriegt. Die haben eine Entwicklung bei mir gemacht. Die machen weitere Entwicklung natürlich bei der neuen Mannschaft. Aber ja, ich weiß nicht, ob das stolz ist, aber besonders, dass ich noch Kontakt zu diesen Spielern habe und dass wir uns sehen. Und ich habe die gepusht, das wissen die, vor die zu mir kommen, dass ich die pushen würde und dass es nicht immer angenehm würde. Aber besonders, wenn Spieler nach ihrer Zeit bei mir, ob das Doron Perkins oder Maxi Kleber oder Royce O'Neill, egal, wenn die für mich quasi für Pennies spielen und wenn einer wie Maxi einen 40-Millionen-Vertrag kriegt, dann ist man schon ja, stolz, würde ich sagen. Aber wir wollen gewinnen und ich glaube, jeder Spieler, der für mich gespielt hat, wird sagen, dass ich keine Quatsch im Training erlauben, aber dass, wenn das Training vorbei ist, sind wir auf erwachsener Modus. Also im Training ist es streng und intensiv und ich fordere hohe Konzentration, aber das macht auch Spaß, dass ich mit Martin Schiller oder Lars Marcel oder Joey oder Josh in meiner Mannschaft Spaß haben, dass die Assistant Coaches auch wie deine alte Assistant Coaches jetzt Head Coaches sind, macht genauso viel Spaß, als die Spieler zu sehen.
Du hast von dem Erwachsenenmodus gesprochen. Wie ist denn der Modus, wenn man seine eigenen Söhne coacht? Wie schwer und wo zieht man da die Grenze zwischen Vater und Coach, zwischen Privatleben und sportlichem Leben?
Ja, es ist anders, wenn die U10, U12 sind. Natürlich, das ist ja Hobbysport und ein großer Sozialkomponent, auch wenn man immer gewinnen will. Aber ja, es ist schon, ich würde es nicht empfehlen für jeder. Das ist, macht Dinge, macht es kompliziert zu Hause. Meine Frau ist sehr gute Schiedsrichter zu Hause, aber es ist oft so, dass ich die technische Fouls kriege zu Hause und wir müssen die Basketball in der Sporthalle lassen. Das ist wichtig. Es macht viel mehr Spaß, muss ich sagen, zu Hause nach der Saison als während des Saisons, weil jeder Spieler, egal ob die Superstar oder 12. Mann ist, die will performen und die lieben Basketball und das ist auch so manchmal, oder für jeder Spieler, wenn die nicht so gut spielen oder nicht so oft spielen, dass die machen Druck auf sich selbst. Und da bin ich froh, dass unsere nächste Coach in Ludwigsburg meine Sohn coachen können und nicht ich.
Hätte denn der Spieler John Patrick gerne mit dem Trainer John Patrick gearbeitet?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Aber ja, also ich muss sagen, mein College-Coach Mike Montgomery, mein Lieblings-Pro-Coach Patty Ryan bei Mater Benny in Japan und mein Coach bei Damatha, die waren sehr ähnlich, alle sehr ähnlich. Also die wollten Kreativität in der Offensive und die wollten Ego in der Offensive und die wollten Toughness und Mental Toughness und Physical Toughness in der Defensive und vor allem Energie und Einstellung. Also die drei waren sehr ähnlich und ich könnte da gut damit leben. Ich hatte Teammates, die nicht so bereit waren, diese Style zu spielen, aber das ist auch so als Coach, du siehst Leute wie Walkup oder Brockman oder Jordan Hulls, Jalen Smith, die ja weit über ihre Ambitionen gehen. Und du hast Leute, die vielleicht sehr talentiert sind, die wenig Interesse in der Verteidigung haben und die gehen sehr schnell weg.
Du sagst jetzt, die gehen sehr schnell weg. Du hast ja auch dir Ruf erarbeitet, dass du auch während der Saison durchaus auch mal einen Spieler austauschst. Jetzt ist die Frage, du hast gesagt, Einsatz und Energie. Machst du das, wenn das fehlt? Und wie lange gibst du jemandem Zeit, dich vom Gegenteil zu überzeugen, bis du sagst, nee, jetzt muss ich die Reißleine aber ziehen?
Also ich kann ein paar Beispiele nehmen. Also ich habe niemanden rausgeworfen. Aber es gibt Spieler, die am ersten Tag auch merken, ich merke, das könnte ein Problem sein. Und die sagen auch, nee, ich mache das nicht. Und wir hatten diese Saison zwei gute Spiele von deutschen Mannschaften. Eine Quinton Hooker und eine Scotty James. Und wir haben ganz normal gesprochen, dass die dachten und ich dachte auch, dass es keine große Rolle geben wird, weil in der Verteidigung, die sind gute Spieler. Beide haben das gezeigt, aber die konnten nichts in der Verteidigung fassen, was wir machen wollten. Und es hat sich nicht verbessert in einer Woche oder 10 Tage. Und wir haben zusammengesessen und die haben auch gesagt, ich habe mit Agenten gesprochen, gesagt, die sind super Typen, aber es passt nicht. Was sollen wir tun? Ja, okay. Die haben versucht, eine neue Mannschaft zu finden. 2 Tage später waren die auf dem Weg nach Israel. Also es gibt andere Beispiele, wo Leute hier bleiben, die ganzen Saison keine große Rolle spielen, aber irgendwie entwickeln, wie Drew Warren. Drew Warren ist von NBC gekommen, war mindestens 10 Kilo übergewicht, wenn er gekommen ist, hat wenig gespielt, ist fit geworden. Ich habe ihm die Option gegeben, dass er eine andere Mannschaft finden könnte, ist geblieben und dann hat super für uns die letzten 3 Monate gespielt. Royce O'Neal war auch so. Der spielt in die NBA, hat einen 50 Millionen Vertrag, hat aber für uns in den ersten 3 Monate fast nie in den Mannschaftsmeldebogen für Spiel, in den Spielbogen gezeigt. Und dann war er unser bester Spieler die letzten 2,5 Monate des Saisons. Also, wenn die Spieler bereit sind, ja, zu lernen, dann es macht viel Spaß, wenn die sagen, und ich sage auch, du kannst gehen, weil ich sehe keine große Rolle. Und ich bin ehrlich, und die sagen, ja, Coach, das ist nicht mein Style, dann gehen die.
Du hast unheimlich viele Spieler gehabt. Ich will gar nicht fragen, wer der beste Spieler war. Das ist, glaube ich, dann auch gemein anderen gegenüber. Welcher Spieler war denn der verrückteste?
Der lustigste war Tavon Myers. Also das war der Entertainer. Der war auch ein bisschen verrückt. Aber das ist wie Chris Rock. Das ist wie ein Entertainment Center in deiner Mannschaft. Das war so cool. Wir hatten ihn in der Bubble, in dieser Bubble-Zeit in München. Und der war nicht nur unser Entertainer, für jede Mannschaft, die da war. Jeden Abend war Stand-up-Comedy. Es war super.
Was hat er gemacht?
Der ist einfach verrückt. Ja, der ist lustig. Der ist wie ein Stand-up-Comic. Und jeder Abendessen, wir konnten fast nicht essen, weil wir haben Bauchweh von Lachen. Ja, der ist besonders. Der hat bei Gießen gespielt. Hat er nicht viel auf dem Feld bei uns gemacht. Ich kann erinnern, in sein erstes Training, wir hatten eine Half-Speed-Übung und es war in dieser Corona-Zeit, der geht Full-Speed natürlich. Wir sollten Half-Speed gehen, der ist Full-Speed. Der hat einen Pass gestohlen, ist die andere Ende gegangen, hat gedankt und ist aus der Spielhalle gelaufen in das Soccerfeld. Das ist einfach verrückt. Und alle haben gefragt, wo ist er gegangen? Ich weiß nicht, der feiert seinen Dank.
Ist ja gut, was es gibt. Am Anfang haben wir festgestellt, wir haben es ja gesehen, John Patrick sitzt entspannt mit einem Heavy-Metal-T-Shirt seines Sohnes auf der Couch. Wie froh bist du denn, dass du diese gelben Krawatten nicht mehr tragen musst? Und wie viel hattest du eigentlich davon?
Ich habe die aufgegeben, diese Saison. Ich habe die gelben Krawatten dieses Jahr nicht genutzt. Aber nee, ich bin froh für dieses Sommer. Würde ich die Zeit genießen. Das, ich habe auch gesagt, für 2 Monate möchte ich nichts mit Agenten zu tun haben. Die sind wichtig. Ich brauche die, aber die nächsten 2 Monate brauchen die nichts.
John Patrick ohne Krawatte.
Genau, genau.
Und dann auch ohne Gelb. Könnte ja die Sommerfarbe sein. Gelbe Krawatte. Ja, wunderbar. Wir hatten hier ein kleiner Programmhinweis auch Thomas Isalo im Podcast und er hat von sich selber gesagt, er ist ein absoluter Basketball-Nerd. Bist du auch ein absoluter Basketball-Nerd oder kannst du auch abschalten und auch andere Dinge machen? Mit dem Hund spazieren gehen?
Ja, ich bin auch ein Nerd überall, aber besonders ein Basketball-Nerd. Also ich lese viel, ich bin ein Scouting-Freak, ich gucke auf Regionalliga, Pro B, Pro A, NBBL, es macht für mich Spaß. Ich bin vielleicht ein bisschen autistisch in diese Richtung, weil die Stats vom College-Spieler ist. Ich habe viel Spaß mit Scouts, nicht mit Agenten, sondern mit Scouts zu reden, weil es interessiert mich immer, wer der nächste Raw Diamond sein könnte.
Stefan nickt und grinst, du kannst dich da wiederentdecken, glaube ich.
Ja, also das Letzte, was John gesagt hat, also mit Scouts zu reden, war immer hochinteressant und sehr, 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 sehr wertvoll, weil ich kann einfach nur sagen, das wird John wahrscheinlich bestätigen können. Wenn du über einen Spieler Informationen einholst und du redest mit einem Coach von ihm, besonders mit seinem College-Coach, John weiß, wie das System funktioniert, da wirst du nie die Wahrheit erfahren, sondern da wird kommt nichts Positives oder nichts Negatives rüber. Aber die Scouts, da bekommst du immer gute, differenzierte Meinungen und die meisten Scouts, ich kenne auf jeden Fall viele, die auch sehr humorvolle Menschen sind. Das ist dann lustig. Also die machen kein Dunking und laufen auf der Halle auf Fußballfeld, aber die sind trotzdem lustig. Und ich kann das gut verstehen. Die Scouts wollen dir nichts verkaufen, die Agenten wollen dir, auf gut Deutsch gesagt, etwas verkaufen sozusagen.
Würde ich auch sagen. Und die Intelligenz, also die Information, was Scouts haben über einen Highschool- oder College-Spieler, ist wahnsinnig. Also die kennen die Privatleben, also die machen verdammt viel und du kannst ein sehr gutes Bild kriegen, für wie ein Typ ist als Mensch, nicht nur als Basketballspieler.
Du verlässt Ludwigsburg, alle sagen, in Ludwigsburg, da gibt es jetzt einen großen Break. Lars Marcel wird Head Coach in Bayreuth, Jordan Hals geht in die USA und hört auf, Wobo geht nach Hamburg, einige andere werden sicherlich auch wechseln, Herzog geht nach Heidelberg, ist auch einiges im Wechsel. Was glaubst du, was mit Ludwigsburg passiert?
Ja, ist eine gute Frage, aber ich bleibe in Ludwigsburg als Berater. Für den nächsten Head Coach, der macht nur jetzt eine Mannschaft zusammen, diese Puzzlestück zusammen. Aber erstmal ist es wichtig, dass Ludwigsburg gute deutsche Spieler haben wird. Und dann, die Mannschaft in Japan muss ein Buyout bezahlen. Das wird Ludwigsburg bestimmt helfen. David McRae ist auch da mit dem neuen Head Coach. Sie haben es noch nicht öffentlich gemacht, aber es ist schon entschieden, wer coachen wird.
Unser Podcast kommt erst am Montag raus. Das sind noch 4 Tage. Vorher hört es keiner. Du könntest jetzt sagen, wer der neue Head Coach wird. Ich sage es nicht, auch wenn ich es weiß. Ich sage es nicht. Wenn du sagen möchtest, sagst du es. Wenn nicht, ist es auch okay, wenn du es lässt.
Ja, wenn mein Buyout hier ankommt, dann könnten wir es sagen. Ich weiß nicht, wenn es ankommt.
Okay.
Ja, ich bin offiziell terminiert, wenn mein Buyout ankommt.
Schade. Okay.
Aber du glaubst, es gibt, wenn du deine Fäden immer noch im Hintergrund ziehst, dass wir keine Sorgen machen müssen um Ludwigsburg?
Nein, ich glaube nichts, weil erstmal als Standort, es gibt viel Potenzial hier, es ist ein schöner Ort zu leben und Trainingsmöglichkeiten und Medical Team und alles rumherum ist sehr gut und ich glaube, der nächste Head Coach wird ein ähnliches Spiel spielen und es wird vielleicht der nächste Schritt für Ludwigsburg jemand anderes ein bisschen jünger zu haben und einen neuen Impuls zu geben.
Zum Ende, wir haben ein bisschen über lokulische Sachen geredet. Lieber Spätzle oder Sushi?
Oh, Sushi in Japan, ja.
Sushi in Japan und nicht in Schwaben. Und was ich auch immer gerne mache, das weiß der Stefan, du hast gesagt, du liest viel. Hast du einen Buchtipp für uns? Was liest du gerade?
Ah, ich lese diese Jonathan Franzen Buch. Jetzt, wie heißt es? Crossroads. Ich lese Crossroads jetzt, aber ja, Jonathan Franzen ist mein Lieblingsautor jetzt.
Wenn du liest, John, liest du grundsätzlich in Englisch oder liest du auch manchmal in Deutsch oder in Japanisch?
Normalerweise in Englisch, aber auch manchmal auf Deutsch oder Japanisch.
Ja. Also auch ganze Bücher auf Deutsch oder Japanisch dann auch?
Ja, ja. Ich kann nicht so gut sprechen, aber ich kann lesen.
Also du kannst perfekt Deutsch, du kannst perfekt Japanisch. Gibt es noch irgendwas in deinem Leben, was du noch lernen willst, noch eine neue Sprache, noch ein neues Land kennenlernen? Gibt es da irgendwas, wo du noch hin willst? Hast du Träume?
Ich würde gern mehr Spanisch lernen. Ich habe 9 Jahre studiert und ich würde gern mehr Spanisch sprechen. Ja. Und da Urlaub machen auf Malaga oder irgendwo.
In der ACB arbeiten, ist ja auch nicht so schlecht, oder?
Wer weiß, wo die Zukunft dich hinführt. Auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit. Das war total toll. Ja. Leider am Ende einer Ära irgendwo dich erst richtig kennengelernt haben jetzt hier, dass du einen Einblick gegeben hast in dein Leben. Das war total spannend. Ich wollte eigentlich heute am Sushi essen, mache ich aber nicht, weil ich nicht in Japan bin und da gibt es bessere Sushi. Stefan wird dir zu Ehren heute Spätzle kochen, gehe ich mal von aus.
Nein, ich esse gerne Nudeln, aber ich muss sagen, Spätzle sind nicht mein Ding. Also dann schon eher original italienische Pasta als die Spätzle. Ich bin auch kein Maultaschenfreund, es tut mir leid.
Aber dann vielleicht Tapas, dann sind wir wieder bei Spanien. John, alles Gute für dich.
Vielen Dank.
Erfolg für Japan, aber auch als Berater bei Ludwigsburg, dass wir uns dann auch hier wieder sehen. Und das Wichtigste ist für dich und deine Familie, bleibt alle gesund.
Vielen Dank. Coole Podcast, ihr hier habt. Und wenn ihr im Sommer in Ludwigsburg seid, dann machen wir ein Barbecue. Komm vorbei.
Oder wir fliegen ab September nach Japan. Da wollte mich Stefan eh mal hinschicken.
Ja, genau. Das machen wir. John, kann ich auch nur mich Olli anschließen. Das war ein super Podcast. Vielen lieben Dank und bis bald und alles, alles Gute.
Bis bald. Vielen Dank.
Sayonara.
Sayonara.
Sayonara. Das war John Patrick im Talking Basketball Podcast. Stefan, da ist er weg. War schön heute.
Ja, war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Also auch seine Kindheit, dass er da mit seinem Vater, der Professor war, bevor er für die Regierung gearbeitet hat, ständig umgezogen ist. Ein hochinteressantes Leben, von einem Menschen, der das eben auch hochreflektiert einordnen kann.
Ja, und vor allen Dingen, was er alles auch gemacht hat, ne? Das sind ja nicht nur die Sprachen, das ist ja das, was er studiert hat und alles nebenbei. Also alle Hüte, die ich habe, ja, die muss man ziehen. Super, das hat echt Spaß gemacht. Das war John Patrick, JP, bei Talking Basketball. Stefan, dir alles Gute, auch ein Sayonara und dann wieder in 14 Tagen. Freue ich mich drauf.
Alles Gute. Bis dahin, Olli, danke.
Ciao. Ciao.